ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Marco Wander.
Hallo Nabil, freut mich.
Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Wie geht's dir?
Sehr gut.
Du bist Musiker, spielst Konzerte mit deiner Band Wander. Ihr habt euch 2012 gegründet, kommt aus Österreich. Gleich mit eurem Debütalbum seid ihr bekannt geworden. Und jetzt sieht man dich auf der Bühne als Autor. Ist das für dich irgendwie was, was dich verunsichert oder so Neuland für dich ist, wo du sagst, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade? Ich muss jetzt lesen anstatt spielen.
Ich genieße das total, weil so der Trubel, den du hast, wenn du als Musiker mit 40 Leuten so eine Crew auf einer Tournee umfasst, ja 30, 40 Menschen, mehrere Trucks und Nightliner und so. Und jetzt reise ich ganz allein mit dem Zug und ich finde das total poetisch. Das ist eine sehr schöne Reiseerfahrung.
Kleines Gepäck, genau. Deine Band ist jetzt 14 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ihr habt 6 Alben draußen, 4 davon waren in Österreich auf Nummer 1, platziert auch in Deutschland unter den Top 5. Nach 12 Jahren Bandgeschichte schon ein Buch. Wie kam es dazu?
Dieses Buch hat mich überfallen. Also ich hatte das nicht geplant. Es ist auch niemand von außen an mich herangetreten. Ich saß eines Tages da und habe begonnen, dieses Buch zu schreiben.
Also das Buch kam zu dir?
Das kam zu mir und es hat mich in gewisser Weise zum Schriftsteller gemacht.
Wobei das nicht von nichts kommt bei dir, ne? Also darf man mal kurz vorstellen, du bist 38 Jahre alt, in Wien, glaube ich, geboren auch.
In Wien, ja.
Auf jeden Fall dort aufgewachsen und sozialisiert. Und du hast ziemlich früh angefangen mit der Musik, aber eine kleine Leidenschaft zum Schreiben, die war schon auch da.
Ja, oder grundsätzlich als Teenager schon habe ich mich künstlerisch auf allen Medien irgendwie versucht auszudrücken. Ich habe auch gemalt. Ich habe sogar ein paar Bilder verkauft. Das bereue ich jetzt, weil ich glaube, die sind ein Vermögen wert mittlerweile. Ja, und ich habe immer geschrieben. Und auch meine Rolle in der Band ist ja auch die des Songwriters. Also literarisches Schreiben hat mein Leben, seit ich denken kann, begleitet.
Wann wusstest du denn, dass aus all diesen Mitteln, sich auszudrücken, sich die Musik als dasjenige herauskristallisieren würde, mit dem du dann tatsächlich dein künstlerisches Leben hauptsächlich bis heute, jetzt schreibst du ja auch Bücher, bestreiten würdest?
Das habe ich erst gewusst, als es mit der Band so durch die Decke gegangen ist. 2014, im Jahreswechsel auf 2015, da ist irgendwie was passiert und das konnte ich dann nicht mehr leugnen. Also da gab es kein Entkommen mehr. Da hat dieser Rock'n'Roll-Zug auf einmal eine Lichtgeschwindigkeit angenommen und dann war klar, dass keiner mehr aussteigen kann, selbst wenn er gewollt hätte zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Aber du hast ja im Vorfeld natürlich auch auf die Band hingearbeitet. Also im Vorfeld gab es dann doch irgendwie eine Entscheidung zu sagen, ja, ich werde dann wohl doch kein Schriftsteller. Oder war das immer offen bis zum Schluss?
Für mich war es tatsächlich immer offen bis zum Schluss. Ja. Aber wie so oft in meinem Leben, ich gehe immer irgendwie dorthin, wo Bewegung ist. Und in der Band war die mit Abstand größte Bewegung in meinem ganzen Leben jemals.
SWR1, Leute, mit Musiker und Schriftsteller Marco Wander. Und ich sage es jetzt so explizit, weil das etwas war, was du eigentlich, glaube ich, in deinem Leben, habe ich dich zumindest mal sagen hören, eigentlich nicht wolltest, dass man dich so als Marco Wander, Musiker, Schriftsteller, Autor, Schauspieler und so weiter, Künstler, genau, ja, mal irgendwann vorstellen muss. Und jetzt kommt es doch so.
Diese Bezeichnungsketten sind ganz unangenehm, ja.
Ja, aber ich glaube, die meisten Menschen kennen dich wegen deiner Band Wander. Ihr habt viele Hits gehabt, ihr seid Österreichs Exportschlager und damit jetzt auch die Letzten, die es noch nicht wissen, worum es geht, hören wir mal kurz rein in eure Musik. Wander mit diesem wunderbaren Wiener Schmäh. Darf man das noch sagen, Marco?
Politisch unkorrekt ist es nicht. Der Wiener Schmäh ist ein unproblematischer Begriff, glaube ich.
Okay, das freut mich. Ich habe dich aber schmunzeln sehen. Wären das jetzt auch die Songs gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest oder dir jemand gesagt hätte, stell mal bitte 4 Wander-Songs zusammen, wären es die gewesen?
Ich glaube nicht, aber das spielt keine Rolle. Na, ich habe geschmunzelt, weil es mich natürlich auch so ein bisschen in eine Zeit versetzt. Also sehr viele dieser Songs waren jetzt 10 Jahre alt.
Ja. Ja, ihr seid ja überhaupt, also ich meine, für eine Bandgeschichte jetzt 12 Jahre, da ist aber viel passiert in dieser Zeit und daher auch der Impuls, dieses Buch zu schreiben. Das ist ja so ein Buch über Freundschaft, auch über Verlust, über Exzesse, über eine Wahnsinnsgeschichte, die du auch so selbst erlebt hast. Das ist autobiografisch und das Schöne daran ist, Leute wie ich haben das in der Zeit miterlebt. Also wir waren in der gleichen Zeit unterwegs und wenn man euch so am Anfang beobachtet hat, Wanda, als ihr dann kamt auf die Bühne, da hätte ich gedacht, klar, das ist toll, die kommen bestimmt groß raus. Aber so groß, hättest du das gedacht?
Nein, natürlich nicht. Nein, also es gab so ein Schlüsselerlebnis. Wir haben ein kleines Bezirksfest in Wien gespielt, 2014. Da waren angekündigt 200-300 Menschen und am Ende standen dort 15.000 und die gesamte Wiener Innenstadt ist praktisch zusammengebrochen. Der Verkehr ist gestanden. Die Leute standen überall vom Michaelerplatz aus in die umliegenden Straßen. Da war klar, dass irgendwas sehr Besonderes passiert. Auch rückblickend muss ich sagen, ja, das ist nicht nur irgendeine Bandgeschichte. Das ist schon sehr besonders.
Man sagt dann zu solchen Ereignissen, da wird ja dann schnell in den Medien gesagt, das ist Hype.
Ja, zu Recht. Ja.
Den habt ihr voll mitgenommen. Es gab noch eine andere Band, eine österreichische, die vielleicht da mit reingespielt hat, Bilderbuch, die da auch so mitgeschwommen ist. Wenn da so ein Hype da ist, ja, dann gibt es ja auch einen Reflex der Industrie. Dann wird alles irgendwie hervorgeholt. Und das habe ich damals tatsächlich live miterlebt. Man hat versucht, jede österreichische Band aus der Ecke zu holen, die vielleicht irgendwie auch dafür taugen könnte. Und der Effekt ist ja oft das Ende des Hypes dann durch sowas. Hast du das auch miterlebt?
Ich muss ganz kurz etwas korrigieren, weil du gemeint hast, Bilderbuch sind mitgeschwommen. Das stimmt nicht ganz, weil eigentlich hat Bilderbuch uns diese Tür überhaupt erst geöffnet. Also ohne Maschinen 2013, glaube ich, hätte es diese Art von Wahrnehmung gegenüber Musik aus Österreich überhaupt nicht gegeben. Also da waren sie schon die Pioniere, muss man sagen, auch wenn es knapp war. Aber ich frage mich bis heute, hätte es Wander ohne Bilderbuch gegeben und Bilderbuch ohne Wander? Ich glaube nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Schicksale dieser Band sind auf ganz unangenehme Art verknüpft.
Ja, also eins bedingt das andere.
Genau.
Hat es denn andere Musiker oder Bands gegeben, ohne die es Wander tatsächlich nicht gegeben hätte?
In meinem Schaffen war der Nino aus Wien sehr wichtig, ein Liedermacher aus Österreich, der eigentlich in meiner Generation der Erste war, der wieder Musik in seiner eigenen Sprache, auch im Wiener Akzent quasi, dargeboten hat. Das hat mich schon sehr inspiriert, als ich jung war.
Hast du das dann doch auch beobachtet, dass man versucht hat, die Industrie das dann so leer zu saugen, diesen Effekt, den es dann durch euch und durch Bilderbuch gab?
Das hätte ich nicht so wahrgenommen, nein. Aber ich persönlich bin einfach froh, dass dieser Hype vorbei ist. Also dieses über Nacht berühmt werden, das lässt in deinem Leben nichts mehr dort, wo es vorher war. Also das überrollt dich wie eine Lawine. Und wenn man jung ist und eine Band gründet, dann hat man ganz andere Motivationen, als berühmt zu werden. Also um berühmt werden ging es nie. Sondern wir als Band haben uns mit unserer Musik beschäftigt, mit unserer Kunst, unserer Arbeit. Und wir hatten einen philosophischen Unterbau. Wir wollten Menschen zusammenführen und nicht trennen. Das war die Mission. Aber es ging nie darum, berühmt zu werden.
Sprechen wir gleich drüber. Du hast gerade noch, du hast in deinem Buch geschrieben, wie eine Flasche wurden wir herumgereicht, alle nahmen einen Schluck und am Ebenende bleiben wir leer zurück. Ist das der Effekt des Hypes?
Ja, das trifft's ganz gut.
Dass es uns überhaupt gegeben hat. So heißt das Buch von Marco Wander, Musiker und in diesem Fall auch Schriftsteller des Buchs. Und da geht es um Freundschaft, es geht um Musik, es geht natürlich um deine Band, um Wander, es geht auch um Verlust und es geht auch um Wien. Das ist deine Stadt und ich sage mal, das Biotop, in dem ihr entstehen konntet. Dieses Wien der 2000er Jahre, das Umfeld, in dem ihr als Musiker aufgewachsen seid, sozialisiert seid. Was war das für eine Stadt Wien in dieser Zeit?
Für mich war Wien ein bisschen langweilig und ist auf einem sehr alten Kulturerbe gesessen. Aber es gab einfach keine Menschen in meinem Alter oder in unserem Alter damals. Wir waren Anfang 20 und es haben nicht 20-Jährige für 20-Jährige Kunst gemacht. Dieses Vakuum haben dann eine Reihe von Musikern und KünstlerInnen gefüllt, ja. Selbst. Ja.
Ja, du hast geschrieben, dass Wien seit den 80er Jahren eigentlich keine pulsierende Metropole mehr war. Also war das so dieses Wiener Schmäh, Wiener Charme und alles, war das irgendwie alles zum musealen Klischee verkommen gewesen in dieser Zeit?
In gewisser Weise, ja. Und vor allem war es lange vorbei. Also Radiosender haben keine österreichische Musik gespielt, als wir angefangen haben. Das war ein Kampf, dass das wieder die Quote hat, die es jetzt im Moment hat. Ja.
Als ihr dann kamt, war es erfrischend. Man hatte irgendwie das Gefühl, oh, endlich kommt mal wieder was aus Österreich. Und man hatte Lust darauf. Du hast mal gesagt, ich bin stolz, Teil einer hochinteressanten und diversen Generation an Musikschaffenden aus Wien zu sein. Also gab es doch Leute, die was gemacht haben, aber im Untergrund.
Im Untergrund, ja. Aber es ist dann auch Mainstream geworden. Ja. Darauf bin ich bis heute stolz. Ja. Ich wollte immer Teil von etwas sein.
Was war das?
Das war eigentlich mein Lebenstraum. Nicht berühmt werden, sondern Teil einer künstlerischen Bewegung sein. Und es haben in der Zeit ganz viele Menschen so gedacht, offensichtlich. Ja.
Was waren das für Menschen? Wenn du schreibst ja auch immer wieder von diesen Charakteren, die da in Wien unterwegs waren und Kunst oder Musik gemacht haben. Und das waren ja schon ganz spezielle Charaktere. Und viele von denen auch leider haben dann im weiteren Verlauf auch manchmal eine tragische Wendung genommen.
Ja, das haben nicht alle geschafft. Ich glaube, in dieser Bohem-Welt ist das aber auch leider relativ normal. Also dort, wo extrem gelebt wird, geht es auch manchmal um Leben und Tod. Und es haben nicht alle geschafft. Es sind auch nicht alle berühmt geworden. Aber so die Begegnungen mit den Menschen, die mir auch sehr wichtig sind, die stehen alle im Buch.
Die berühmt geworden sind, die sieht man. Die nicht berühmt geworden sind, die sieht man oft
nicht. Die sieht man nicht.
Du gibst denen dann irgendwie auch eine Stimme. Willst du mal von jemandem erzählen, der dir besonders am Herzen gelegen hat?
Die Figur des Felix Jenner auf jeden Fall. Ja, das war ein sehr talentierter Bluesmusiker, in meinem Alter auch, mittlerweile verstorben, von dem ich das Singen gelernt habe. Generell haben mich immer Menschen angezogen, die in so einem Free Spirit leben, die sehr progressiv leben und das, was sie tun, sehr ernst meinen. Und das hat mich inspiriert. Und in meinem Leben haben auch immer Menschen Veränderungen ausgelöst. Also ich habe mich auf jede Begegnung eingelassen. Mhm. Und jede Begegnung hat mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin. Das ist auch etwas, das man, vor allem wenn man sehr jung ist, kann. Also es gibt so ein goldenes Zeitfenster mit Anfang 20, da ist man so mutig wie nie wieder danach. Also dieses Buch ist voller Geschichten, die würden heute alle nicht passieren. Ich hätte niemals mehr diesen Schneid, diese Offenheit, diese Angstlosigkeit.
Macht man das aus einer Unbedarftheit heraus, aus einer mangelnden Erfahrung heraus oder weil man in der Jugendlichkeit vielleicht auch einfach so einen stärkeren, wie du es nennst, Spirit oder Wille oder was hat? Ist das der Antrieb gewesen damals? Also wie entsteht dieses extreme Leben, dass man dann auch da so extrem wird
in
seiner Lebensform?
Ne? Ich glaube, in einem gewissen Alter, wenn man jung ist, steht man mit dem Rücken zur Wand und hat alles vor sich und hat eigentlich nichts zu verlieren. Also Was kann man vorweisen mit Anfang 20? Gar nichts. Und diese Welt erwartet mittlerweile so viel von einem. Sie erwartet diverseste Ausbildungen. Sie erwartet, dass man ständig funktioniert. Ja, und dann ist die Flucht nach vorn befreiend und auch notwendig in dem Alter. Ja.
Viele Charaktere haben eine Rolle gespielt in Werdegang von Marco Wanda hin zu seiner Band Wanda. Du schreibst in deinem Buch, dass es uns überhaupt gegeben hat, sagt ja im Titel schon, ein gewisses Dankbarkeitsgefühl dafür, dass das alles passiert ist. Mit allem Positiven, aber auch mit den negativen Seiten.
Mir ist aufgefallen, dass wir als Gesellschaft verlernt haben, Ambivalenz auszuhalten. Das sieht man an dem Tauziehen um die moralische Deutungshoheit in unserer Gesellschaft zwischen Linken und Rechten. Das eine Lager wünscht sich das andere als ungeschehen. Und das wird aber nicht funktionieren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, diese Ambivalenzen auszuhalten. Also die Linken werden die Rechten niemals los und umgekehrt auch nicht. Wir sind eine Gesellschaft und wir müssen lernen, zu kommunizieren und uns zu einigen und vielleicht auch das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Ist dir das diese Begebenheit, so wie sie jetzt ist, und diese Beschreibung, die du uns gerade gegeben hast, während deiner Bandkarriere so klar geworden? Und konntet ihr da irgendwie, habt ihr da eine Rolle gespielt in diesem Gefüge, weil ihr dann ja durch den großen Erfolg natürlich auch sehr viele Menschen erreichen konntet irgendwie?
Also die Spaltung unserer Gesellschaft ist mir Anfang der 2010er Jahre schon aufgefallen, ja. Und wir haben als Band auch am Anfang viel darüber gesprochen. Und es war Teil der Bandphilosophie, das Publikum nicht so auszusieben, sondern eher zu sagen, ja, alle sind willkommen, auch Menschen unterschiedlicher Denkweisen. Hauptsache, wir schaffen einen Rahmen, in dem sie sich endlich mal wieder begegnen können. Mhm. Also die Begegnung ist für uns ganz wesentlich.
Mhm. Ja. Und ihr habt deswegen auch bewusst beschlossen, ihr wollt euch auch nicht politisieren in der Band, was ihr hätte tun können mit den Texten zum Beispiel oder in irgendwelchen Statements, in irgendwelchen Interviews. Das habt ihr bewusst nicht gemacht. Zumindest mal eine lange Zeit lang nicht.
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, ich habe einfach ein bisschen ein Problem mit der Definition einer politischen Band, weil in Deutschland kommt mir vor, du kriegst den linken politischen Bandpass eigentlich nur ausgehändigt, wenn du einmal ordentlich über die AfD-Wähler schimpfst. Und das ist etwas, gegen das ich mich wehre. Meine persönliche Haltung ist, dass rechte Parteien Menschen verführen. Aber wir dürfen als Zivilgesellschaft nicht kämpfen. Wir dürfen diese Menschen nicht ausschließen. Weil wohin damit? Wir können nicht ein Drittel der Bevölkerung verdrängen. Das wird sich rächen, meiner Meinung nach.
Und ihr habt als Band beschlossen, wir versuchen alle mit einzubeziehen und niemanden auszuschließen.
Ja, ausnahmslos alle.
Würdest du sagen, dass das geklappt hat?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich so tiefgreifend über politische Themen mit meinem Publikum noch nicht unterhalten. Ja, das weiß ich nicht.
Ja, aber man kriegt ja so einen Eindruck, wer kommt denn da zu unseren Konzerten? Also sind es nur, sind es nur ältere Herren, sind es nur jüngere Damen oder sind es ganze Familien? Was passiert da auf euren Konzerten?
Ja, wir sind sehr, sehr durchgemischt. Ja, aber klar auch, weil wir einfach eine sehr große Arena- und Hallenband sind mittlerweile. Da hast du dann den gesamten Querschnitt der Gesellschaft, ja. Aber dass wir komplett bar jeglicher politischer Haltung nach außen sind, stimmt ja auch nicht. Also wir haben uns immer wieder positioniert, klar gegen Sexismus, gegen Rassismus, also das ist klar. Mhm. Ja. Aber es gibt für mich irgendwo eben eine Grenze. Ich will nicht diffamieren und ich will nicht mitspalten.
Ihr seid ja in Österreich genauso erfolgreich wie auch in Deutschland sehr erfolgreich. Gibt es da für dich irgendwie einen Unterschied oder fasst du das eigentlich, wenn du über Politik nachdenkst, auch so ein bisschen zusammen, weil die Entwicklungen in beiden Ländern, klar, man muss es ein bisschen auseinanderhalten, weil es eben nicht ein Land ist, sondern zwei mit unterschiedlichen Menschen, in unterschiedliche Problemstellungen. Machst du da keinen Unterschied?
Wo ich spiele und für wen ich singe, macht für mich keinen Unterschied tatsächlich. Ja, ich begegne einfach Menschen, ganz vielen Menschen. Und meine Verantwortung ist ja eine ganz andere. Also ich muss diese Menschen in eine friedliche Ekstase hinüberführen. Das ist meine Verantwortung.
Denkst du da echt drüber nach, bevor du auf die Bühne gehst, was mache ich heute, um irgendwas zu erreichen? Das klingt jetzt so, als würde ich dir manipulatives Verhalten unterstellen, tue ich gar nicht. Aber ich frage mich manchmal, spürt man da manchmal so einen Druck, so eine Verantwortung, wenn man da hingeht und dann sind da 10.000 und man muss irgendwas sagen oder rüberbringen oder so?
Den Druck mache ich mir nicht, nein. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann dominiert mich ein Gefühl, Leidenschaft, ja, Freude, all diese Menschen zu sehen. Und die Energien sind einfach fühlbar. 10.000 Menschen zusammen, die gemeinsam einen Song singen, als wären sie eine Stimme. Das ist unglaublich befreiend und so viel aufregender als Straßenbahnfahren.
Ja, Wanda, das ist eine Band mit Musikern, die sich gefunden haben in Wien. Marco Wanda ist bei uns in SWR1 Leute und hat ein Buch geschrieben über seine Geschichte der letzten 15, 20 Jahre, auch schon vor Wanda. Und da gehen wir mal kurz hin zurück, denn du hast gesagt, dass die Menschen, diese Konstellation an Menschen, das eigentlich für dich ausgemacht hat. Auch diese Menschen, mit denen du dann die Band gemacht hast und letztlich auch den Erfolg geteilt hast, die hast du richtig gehend gesucht in Wien. Ja. Gab es da einen bestimmten Typ, den du damals gesucht und gefunden hast? Weil ich würde mal sagen, das ist ziemliches Glück, wenn man so vier Menschen findet, mit denen man richtig gut auskommt. Und ich glaube, bei euch spielt das eine Riesenrolle.
Das ist die Grundbedingung, ja, für eine wirklich große Band, dass sich ähnliche Menschentypen finden oder Menschentypen, die sich ergänzen. Und man geht auf eine sehr intensive Reise gemeinsam. Und was wir am Anfang gemacht haben, ist, wir haben uns auch wirklich kennengelernt. Also bevor wir einen Ton gemeinsam gespielt haben, haben wir uns einfach kennengelernt und unsere Seelen erforscht. Und das waren wundervolle junge Menschen. Also ich bin für jede dieser Begegnungen unendlich dankbar.
Ja. Bist du einer, der diese Verbindungen zum Kreativsein auch braucht? Oder wenn es dann wirklich darum geht, kreativ zu schaffen, also in deinem Fall Songs zu schreiben oder Texte, bist du dann am Ende dann doch mit dir selbst allein?
Ja, es sind zwei Welten, weil einerseits, wenn ich einen Song schreibe, muss ich für mich sein. Aber wenn es dann darum geht, die Energie zu erschaffen, die das Lied für die Menschen übersetzt auf der Bühne, dann brauche ich unbedingt Freundschaften auch. Ja. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Wie wichtig waren deine Begegnungen mit deinen Bandkollegen für deine persönliche Entwicklung auch?
Für meine persönliche Entwicklung? Ja. Das ist eine spannende Frage, aber die könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so ad hoc beantworten.
Ja. Ja.
Ich habe einfach sehr viel Loyalität erleben dürfen. Also wir sind uns gegenüber loyal seit 12, 14 Jahren. Das ist nicht selbstverständlich.
Was macht das für dich aus, Loyalität?
Wir haben uns nicht aufgegeben, gegenseitig, ja. Also du musst nicht zwangsläufig tief befreundet sein, um ein erfolgreiches Musikprojekt zu leben, in Wahrheit. Es gibt keinen Zwang und es gibt auch eigentlich keine Notwendigkeit. Aber uns waren diese Freundschaften wichtig und sind sie bis heute.
Es gab so viele Begebenheiten. Du warst ja auch unterwegs, vorwiegend auch in der Zeit vor Wanda. Da kann man zum Beispiel lesen in deinem Buch, dass du eine Zeit in Ägypten verbracht hast, als der arabische Frühling gerade in seiner vollen Entfaltung war. Und bist dort auch Zeuge geworden, auch katastrophaler Dinge, die sich dort in Kairo zugetragen haben. Und dann warst du auch noch in Paris, als die Anschläge damals im Bataclan, die Terroranschläge passierten 2015. Du hast diese Dinge rausgepickt, glaube ich, weil sie auch wichtige Meilensteine sind, auch in deiner Erinnerung.
Ja, ja.
Also ich glaube, wenn du alt genug gewesen wärst, wärst du wahrscheinlich bei 9/11 auch noch in New York gewesen, bei deinem Glück.
Hätte mir zufällig passieren können, ja. Ein Freund in der Zeit hat mir gesagt, so, bevor du Urlaub machst, sagst du mir, wo du hinfliegst, weil dann fliege ich dort sicher nicht hin. Ich hatte schon so ein Händchen für ganz merkwürdige Situationen. Ja.
Brennt sich sowas ein im Kopf, wenn man das mal gesehen hat?
Ja, also Kairo.
Auch in der Form, so aus nächster Nähe, wie du es gesehen hast?
Ja, klar. Also Kairo hat mein ganzes Denken und Fühlen verändert, weil ich eben gesehen habe, wo die Spaltung einer Gesellschaft hinführt. Also als ich in Ägypten ankam, war die Gesellschaft vollkommen gespalten. Es gab zwei Lager, die sich gegenüberstanden. Mhm. Und das ist mir nach Kairo dann eben auch in Europa aufgefallen. Natürlich lange nicht am Ende so einer Eskalationsspirale wie in Ägypten. Aber wir sind nicht schlecht dabei. Es gibt die Möglichkeit, dort irgendwann zu landen, wenn wir nicht jetzt beginnen, uns als Gesellschaft zu versöhnen. Mhm. Das halte ich für essentiell. Und in Kairo habe ich gesehen, dass am Ende so einer Spaltung Menschen sterben. Und das wollen wir nicht.
Wir gucken ja oft drauf, und ich glaube, das haben wir beim arabischen Frühling auch getan, und haben gesagt, ach, das hat ja eigentlich alles gar nichts mit uns zu tun. Aber im Grunde genommen wissen wir heute, dass es uns auch passieren kann.
Ja, es darf uns vor allem nicht unberührt lassen. Mhm. Ja, es darf uns nicht unberührt lassen. Und wir sitzen immer hier und sagen, die Demokratie ist gefährdet. Aber wir gefährden sie alle. Also wir können nicht nur einem Teil der Gesellschaft unterstellen, diesen Frieden aufs Spiel zu setzen, sondern alle tun wir das in dem Moment, in dem wir ignorant sind und andere Haltungen nicht mehr akzeptieren. Das ist das Ende der Demokratie, auf Raten.
Kann denn jeder für sich auch eine Formel finden, etwas zu tun dagegen, diese Entwicklung? Also etwas für den Erhalt des Zusammenhalts zu tun?
Ja, ich glaube, meditieren und Ambivalenzen aushalten lernen, ja? Widersprüche aushalten lernen und begreifen, dass man sich das, was man nicht möchte, nicht wegwünschen kann, weil es wird da bleiben einfach.
Ja. Also es muss gar nicht ein aktiver Prozess sein, es kann auch ein passiver, ein Denkprozess sein.
Kann auch ein innerer Prozess sein, ja. Ja. Aber diese Art von gesellschaftspolitischem Experten bin ich nicht. Da endet es, was ich zu sagen habe.
Okay, dann halten wir das mal so fest. Wanda, die Band von Marco Wanda, hat sich 2012 gegründet. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich glaube
2012,
schon. 2012,
ja.
Als Musiker warst du schon eine ganze Weile vorher unterwegs und auf der Suche, bis du dann diese eine Band Wanda gefunden hast. Warum um Gottes Willen gab es in dieser Band sofort diese Intensität?
Das ist eine gute Frage, ja. Das waren die Typen einfach. Aber das habe ich auch gesucht. Also ich damals mit Anfang 20, meine Vision war einfach mutige, witzige, aufgeschlossene, Cowboy-artige Typen. So war das in meiner Vorstellung. Ich habe so Kumpanen gesucht, die mit mir in den Sonnenuntergang reiten. Das war meine ganz naive Vorstellung einer Bandgemeinschaft.
Ja, und man muss sagen, wenn ich das so sagen darf, man darf dich ja darum beneiden, dass du in deiner Suche tatsächlich fündig geworden bist, weil ich würde behaupten, es gibt ganz viele, die auf solche Suchen gehen, sich auch vielleicht unverstanden gefühlt haben vorher oder isoliert, ausgeschlossen und diesen Fund, den du da gemacht hast, offensichtlich mit deiner Band, nie haben.
Es ist, und ich nehme das auch in Demut zur Kenntnis, das ist der Schlüsselmoment meines Lebens, die Bekanntschaft mit diesen vier anderen Menschen. Ne?
War das denn vorher so, dass du dich oft unverstanden auch gefühlt hast?
Ja, nur, ausschließlich. Also als Teenager war ich ein kiffender Slurp, also ich war ein Nichts. Und ich habe geahnt, dass man auf dieser Welt eigentlich nur glücklich wird, wenn man einen Platz in der Gesellschaft findet, der auch in gewisser Weise hilfreich ist für die Gemeinschaft. Und da war die Musik eigentlich eine der letzten Chancen für mich in meiner Wahrnehmung damals.
Also diese Intensität, von der ich da vorhin gesprochen habe, die kam nicht von außen über euch drüber, sondern eigentlich kam die von innen.
Die kam von innen, ja. Für uns ging es um Leben und Tod. Und ich muss sagen, ich war in dem Alter auch fast erschrocken. Auch wie professionell meine Bandkollegen waren. Also das waren ja irgendwie fertige Rockmusiker mit all dem Ernst, total untypisch für Anfang 20. Die konnten auch in den richtigen Momenten naiv und mutig sein, aber die konnten auch sehr klar sein und geschäftliche Entscheidungen treffen im Alter von Anfang 20. Das war schon beeindruckend.
Ja. Dabei ging euer Erfolg eigentlich so ein bisschen wie im Rausch vor sich, und zwar in vielerlei Hinsicht. Was meinst du, hat es dann am Ende so ausgemacht, also dass ihr so durchgebrochen seid? War das dann am Ende doch ein Quäntchen Zufall oder eben genau das, was du gerade beschrieben hast, diese innere Energie plus Ernsthaftigkeit, Intensität, die dann von euch ausging?
Ich glaube, dass sich alle 20, 30 Jahre ein großer Teil der Gesellschaft auf eine Band einigen möchte. Und wir waren da. Wir haben geschrien, einigt euch auf uns. Also wir haben uns ja wirklich hingeworfen.
Angeboten.
Den Menschen vor die Füße geworfen. Und sie haben uns geglaubt und vertraut. Und einige einigen sich bis heute auf uns. Ja.
Diese Explosion in jeglicher Hinsicht auch des Erfolgs, die hat natürlich auch dazu geführt, dass das alles sehr exzessiv vonstatten gegangen ist. In welchem geistigen Zustand befindet man sich dann eigentlich, wenn man in so einen Schnellzug gerät, in so einen Strudel und alles außer Kontrolle gerät im Grunde?
Das ist eigentlich nur eines, es ist Wahnsinn. Ja, man wird wahnsinnig, wenn man so schnell so bekannt wird und wenn man so einen Hype erlebt, dann wird man wahnsinnig. Und es ist ambivalent, weil es war auch eine großartige Zeit. Der Schlagzeuger von Nirvana, Dave Grohl, hat das mal fantastisch zusammengefasst. Berühmt werden fühlt sich an wie einen Banküberfall planen und er gelingt. So ist das Gefühl. Aber es ist auch wahnsinnig belastend und es lässt nichts im Leben, wo es war vorher. Ja, und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja. Einmal ist gut.
Was ich sehr beeindruckend finde bei dir ist, wie detailreich du dich an viele Dinge erinnern kannst, obwohl es doch irgendwie alles in einer Art Rauschzustand passiert ist. Es gab tatsächlich Exzesse, ihr wart auch selten nüchtern, kann man sagen, eine ganze Zeit lang und habt ein paar Klischees von erfolgreichen Rockbands auch reproduziert. Du hast gerade erklärt, wie man in so einen Wahnsinn hineingerät. Gibt es überhaupt so eine Art Bewusstsein innerhalb dieses Tornados, in dem man dann ist? Oder wird man von dem Tornado irgendwann ausgespuckt und merkt, um Gottes Willen, mir geht's schlecht, ich bin leer?
Ich glaube, man kann das nicht realisieren, während es passiert. Ja. Aber das ist auch gut so, weil es ja auch geil ist. Also du willst das ja nicht analysieren und literarisch aufarbeiten, während es passiert. Weil du weißt genau, das passiert jetzt einmal im Leben. Du wirst nie wieder ein zweites Mal über Nacht so erfolgreich. Ja. Und dann lässt du es einfach passieren. Und das hat ja auch so einen, das ist ja wie ein Strom, wie ein reißender Fluss. Und würdest du versuchen, dagegen zu schwimmen, würdest du sterben. Du würdest wahrscheinlich ertrinken. Also lässt du dich einfach mitreißen. Ja, und diesen Kontrollverlust, den muss man lernen auszuhalten, weil in so einer Zeit hat man über sein Leben eigentlich keine Kontrolle mehr.
Kann man diesen Erfolg in solchen Situationen, und bei euch kamen ja noch auch schicksalhafte Wendungen dazu, die Krebsdiagnose eures Keyboarders Christian Hummer, die hat ja lange euch auch begleitet, bevor er dann leider verstorben ist. Konnte man dann diese Erfolge, immer mehr Leute zu erreichen, immer bessere Musik zu machen, in den Charts zu sein, all das, Fernsehen aufzutreten, was da alles dazugehört, überhaupt genießen, bewusst wahrnehmen, so sagen, oh, das ist jetzt aber toll.
Ja und nein. Ja. Also wenn ich auf diese 10 Jahre zurückblicke, dann habe ich nur ambivalente Gefühle. Ja. Also es war schön und hässlich gleichzeitig die ganze Zeit. Und unser Keyboarder ist auch aufgrund seines Gesundheitszustands natürlich sehr oft ausgefallen. Und wir sind unterwegs, er kämpft zu Hause um Leben und Tod. Wir haben vermeintlich die beste Zeit unseres Lebens. Das musst du mal zusammenenbringen.
Geht das überhaupt? Man kriegt das doch gar nicht zusammen.
Natürlich geht das nicht. Mhm. Vor allem in dem Alter nicht. Ja.
Eigentlich hattest du, glaube ich, mal irgendwann gesagt, wenn jemandem aus, weil diese Verbindungen zwischen euch Jungs in der Band, Bandkollegen, die ihr so wahnsinnig wichtig war, hattest du mal gesagt, irgendwann, wenn da einer von weg ist, dann machen wir nicht weiter. Und ihr habt ja ganz offensichtlich eure Meinung geändert.
Das sagt man leicht dahin, wenn keiner gestorben ist.
Ja. Aber
also da sieht man die Kluft zwischen Realität und Fantasie.
Ich glaube, es gibt ja dann so eine etwas, was einen dann dazu bewegt, doch weiterzumachen. Was war das bei euch? Was war denn der Grund, warum du gesagt hast, ich mache doch weiter?
Das Leben. Ich würde niemandem empfehlen, überhaupt irgendwas aufzuhören, das er liebt. Ja. Also einfach machen. Das ist das einzige Geheimnis im Leben. Tun. Das Leben definiert sich durch das Tun.
Dieser Erfolg, und das hast du auch mal gesagt, und das bist du nicht der Erste, glaube ich, der es sagt, es ist aber ein Zitat aus deinem Buch, wir alle schleppen unsere emotionalen Lasten aus der Kindheit und Jugend weiter mit uns herum. Erfolg ist keine Salbe, Anerkennung heilt keine Wunden.
Ja, das ist ein Teil der Ambivalenz. Die andere Seite ist die magischste und geilste Zeit meines Lebens. Und auch Stichwort Rock'n'Roll-Klischees. Klar ist es ein bisschen zum Schämen, Hotelzimmer zerstört zu haben.
Trotzdem bin ich noch nie in einen Zustand geraten, ein Hotelzimmer zu zerlegen.
Ja, hoffentlich.
Ich glaube, es gibt auch Bands, die das nicht gemacht haben, trotzdem ganz gut gefahren sind.
Absolut, ja.
Wie gerät man in so einen Zustand? Ist es das, was du vorhin gesagt hast, dieses, wir sind einfach verrückt geworden an der ganzen Geschichte?
Wir sind sicher einerseits verrückt geworden, andererseits ist das aber auch ein bisschen, wie sagt man, auf Augenhöhe mit der Kunst. Also Wanda hatte auch auf der Bühne eine unglaubliche Energie. Und das ist verdammt schwer, wenn du 2 Stunden diese Energie hattest und dann fällt der Vorhang und sie ist weg. Wenn du jung bist und damit noch nicht umgehen kannst, möchtest du weiter und weiter. Ja.
Was haben denn deine Bandkollegen dazu eigentlich gesagt, dass du jetzt da stehst und auf dieses Leben und irgendwie auch auf euer gemeinsames Leben so zurückschaust? Stehen die da voll hinter dir oder sagen die, ja gut, mach's halt, wenn es sein muss?
Wir haben nicht so viel darüber geredet, tatsächlich. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein sehr persönlicher Prozess. Und ich bin da jetzt mal weit nach vorne gelaufen mit diesem Buch. Wir werden sicher in ein paar Jahren darüber reden.
Aber Sie haben es bestimmt gelesen, oder?
Sie haben es gelesen, auf jeden Fall. Ja.
Und wenn du jetzt heute da so stehst, und plötzlich ist mein Autor, ich meine, so ein bisschen die Lieblinge der deutschen Feuilletons, wart ihr schon eine ganze Weile, wenn man die so durchblättert.
Und Hassobjekte.
Hassobjekte ist man dann auch immer. Ja, ist ja auch nichts Verwerfliches, das eine und das andere zu sein. Jedenfalls hat man sich mit euch auseinandergesetzt. Und wenn du da jetzt so stehst, du hast dieses Buch in der Hand, guckst auf diese 12 Jahre zurück. Du hast gesagt, man kann nur einmal diesen Strudel erleben. Was wünschst du dir? Was möchtest du gerne noch, was passiert in deinem Leben? Weil du bist ja noch lange nicht am Ende.
Ja.
Glücklicherweise, ne? Bist ja 38.
Ich wünsche mir einfach, ich habe nicht mehr so viele Wünsche, weil es ist so viel erreicht und ich bin so dankbar und demütig, das alles erlebt zu haben. Ich möchte auf keinen Fall noch berühmter werden, als ich bin. Ich will einfach, dass Menschen, die sich auf das einlassen, was ich tue, etwas für sich mitnehmen können. Und wenn das so ist, dann mache ich das. Und wenn ich merke, ich habe keinen Beitrag mehr zu leisten oder keinen Wert, dann höre ich auf. Ja, dann werde ich Bauer.
Bauer.
Obwohl das schwer ist, das jetzt noch alles zu lernen. Aber
gerade als Wiener stelle ich es mir schwer vor, dann plötzlich sich auf dem Land wiederzufinden. Was beschäftigt dich, also wo wir gerade dabei sind, also jetzt bist du ja sozusagen auf den Geschmack gekommen und hast festgestellt, Mensch, das funktioniert ja. Ich kann so ein Buch schreiben. Meistens bewirkt das ja, dass man dann noch eins schreibt. Hast du es auch vor?
Es ist schon so, jetzt mal die gläserne Decke zu einem ganzen Buch durchbrochen zu haben, ist für mich sehr relevant, ja. Und ich werde sicher nicht aufhören zu schreiben. Ob ich das veröffentliche oder nicht, ist dann zu einer anderen Zeit die Frage. Also ich möchte die Öffentlichkeit nicht mit irgendeinem Scheiß quälen, weil es wird genug Scheiß veröffentlicht.
Ja, 250 Bücher am Tag, glaube ich, in Deutschland werden veröffentlicht. Und mit Wanda, wenn ihr das Jahr Pause hinter euch habt, seid ihr, also würdest jetzt wahrscheinlich nicht dogmatisch sagen, da gibt es nichts mehr.
Also hätte ich die Band aufgelöst, hätte ich es gesagt, aber ist nicht so.
Warum gönnt ihr euch das Jahr Pause, wenn ich fragen darf? Braucht ihr einfach mal diese Ruhe nach der ganzen Zeit?
Es gibt keine Band, die nicht irgendwann Pause gemacht hat. Also es gibt es einfach nicht. Und wir haben jetzt 12 Jahre durchgetourt. Mit Corona war es ein bisschen gebrochen, aber das ist ganz wichtig.
Das zehrt auch an einem.
Ja. Ja, das klingt so dramatisch. Mach halt einfach eine Pause.
Ja. Und danach gibt's.
Ich kann auch nicht immer Chips essen. Ich muss irgendwann eine Pause machen. Irgendwann muss ich ein Brot essen.
Oder einen Apfel.
Oder einen Apfel, im besten Falle.
Okay, dann wünsche ich guten Appetit und vielen Dank für deinen Besuch, Marco Wandern, SWR1-Leute. Und schön, dass du hier warst. Hat mich gefreut.
Danke. Und an alle da draußen einen schönen Tag noch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.